Herzlich willkommen zur Kapitalmarktstimme.at Daily Voice. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und Energiezukunft Monthly Main Event. Drei Folgen. Folge 1 ist bereits gesendet worden, Folge 2 diesmal. Im AKW Zwentendorf haben wir Andrea Benkendorf von der EXA und Mario Müller von Emerald Horizon zu Gast. Und los geht's. Ich freue mich jetzt einmal, die Andrea Benkendorf von der EXA zu begrüßen.
Hallo.
Und dann Mario Müller von Emerald Horizon. Servus.
Danke für die Einladung.
Liebe Andrea, vor 1,5 Jahren haben wir beide ausführlich gesprochen. Du bist der Pionierin irgendwie der Liberalisierung der Energielandschaft in Österreich. Oh ja, das kann man ruhig so sagen und das haben wir auch herausgearbeitet. Ja, und aufgehört haben wir mit dem Satz, es gibt eigentlich viel zu wenig Regen im Jänner 20 und 25. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Zwischenzeit sehr stark geregnet hat. Das Problem wurde größer, oder? Wie schätzt du das jetzt ein als kleines Update?
Ja, das ist richtig. Ich meine, das spüren wir ja nicht nur an der Börse, das spüren wir alle. Wir haben den Sommer heuer als sehr, sehr, sehr trocken und sehr heiß erlebt. Ich komme aus dem Gebiet Wiener Neustadt. Da schaut es aus wie, ich weiß nicht, wie in einem Wüstengebiet, möchte ich fast sagen. Ja. Eigentlich erschreckend. Und wir spüren das auch an der Börse. Ja. Also wir merken, dass unsere österreichischen Handelsteilnehmer mit starken Produktionsrückgängen konfrontiert sind. Wasser ist rar, Wasser ist knapp. Die Wasserkraftwerke können nicht im gewohnten Ausmaß Strom produzieren. Das heißt, wir sind auch, das hat sich gezeigt, in den Mittagsstunden, obwohl wir viel Sonne und vielleicht manchmal auch Wind haben, trotzdem manchmal importabhängig gewesen in den letzten Tagen. Ja, das ist wiederum auch ein Thema der Batteriennotwendigkeit. Ich hoffe, dass wir hier bald auch die entsprechende Rechtsgrundlage haben werden. Ja, das befindet sich ja noch im Entstehungsprozess, die Systemnutzungsentgelteverordnung, die Systemdienlichkeitsfrage der Batterien- und Speicherunternehmen regeln soll. Aber ich denke eben, dieses Thema Wasserknappheit ist etwas, womit wir uns alle langfristig beschäftigen müssen und Lösungen stehen im Raum, Lösungen gibt es, die müssen wirtschaftlich machbar sein, rechtlich basiert sind und für alle eine gute Variante darstellen, die der Zukunft mutig entgegenschreiten zu können.
Jetzt sind wir hier in der schönen Donau, die sicher weniger Wasser führt, als wir es vielleicht gelernt haben. Da ist auch ein Atomkraftwerk, das nie ans Netz gegangen ist. Wir werden sicher auch Atomstrom aus Frankreich zum Beispiel, wie man immer wieder liest und hört, importieren. Jetzt mal die ganz nüchterne Sicht, unabhängig von deiner Meinung als Privatperson, als Börsebetreiberin. Wie steht es hier zum Atomstrom in Europa? Welche Rolle spielt er an einer Börse?
Danke, dass du gesagt hast, es geht hier nicht um meine persönliche Meinung. Ich reflektiere da ganz als Verantwortliche für einen neutralen Handelsplatz und als solche ist es mir persönlich egal, welches Mascherl der Strom hat, ob es grün ist, ob es grau ist, ob es das Atomstrom grün ist, ist unbestritten. Die Taxonomieverordnung, die europäische, reiht Atomstrom als sauberen Strom ein. Und aus der Sicht ist es mir egal. Als neutraler Handelsplatz geht es mir darum, dass wir Stromvolumen generieren. Und wie gesagt, welche Herkunft auch immer, wir verkaufen oder das Resultat unseres Ergebnisses ist ein sogenannter Börsemix. Der besteht aus den verschiedensten Arten von Strommixes.
Und diesen Mix bereichern kann eine Emerald Horizon auf jeden Fall. Lieber Mario, ich hatte aus dem Unternehmen, das erfreulicherweise an der Wiener Börse gelistet ist seit einigen Wochen und ist durchaus erfolgreich, mehr als 40% plus jetzt mal am Sekundärmarkt, den Philipp Bölzl, CFO, mit ihm habe ich über die Aktie gesprochen, den Florian Wagner, den Gründer, mit Norbert Hofer haben wir geplaudert. Stell dich mal kurz vor, was ist deine Rolle im Unternehmen, Mario?
Ja, ich bin Physiker und Techniker. Mein Job ist einfach, die ganze Technologie von der Vision zur Realität zu führen, mit meinem Team, mit vielen internationalen Partnern, die nach und nach auch wachsen. Die Thematik der Technologie, die wir realisieren, ist ein europäisches Thema. Und wir legen auch großen Wert darauf. Also wir versuchen auch ganz vehement, Technologieimporte außerhalb von Europa zu vermeiden, ist uns ganz wichtig. Das gelingt uns sehr gut und immer besser. weil die Europäische Union auch mit dem Statement der Kommissionspräsidentin von der Leyen auf der Nuklearkonferenz im Summit in Paris klar gesagt hat, es ist ein Weg, den Europa gehen muss bezüglich Energiesouveränität. Und die Thematik, die wir mit der Emerald Horizon verfolgen, ist, eine neue nukleare Technologie zu platzieren, die in ihren Grundfesten nicht neu ist oder auch nicht von uns erfunden wurde. Die Bausteine gibt es zum Teil seit 100 Jahren, aber wir haben die Fügung der Zeit, dass gewisse Technologien vor 20, 30 Jahren noch nicht verfügbar waren, dass man sie in der Konfiguration zusammen hätte führen können, wie wir es tun. Unsere Basistechnologie nennt sich ADES, Accelerator Driven Energy Source. Da geht es darum, dass man einen Teilchenbeschleuniger nutzt, um jene Neutronen zu erzeugen, damit man die Kernenergiefreisetzung kontrolliert durchführen kann. Das ist ein vehement neuer Zugang zur Kernenergie. Ich bin sogar der Meinung, es ist das erste Mal, dass sie wirklich eine proaktive Form der Kernenergienutzung ist. Im Unterschied zu dem, wie es hier in diesem Kraftwerk geplant war, eine kritische Kettenreaktion im Zaum zu halten. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben von der Physik eine sogenannte Subkritikalität. Das heißt, das System kann ohne den Beschleuniger einfach keine Energie liefern. Wenn wir den Beschleuniger ausschalten, ist aus. Noch dazu ist unser System sehr, sehr klein. Das heißt, wir haben eine kompakte Variante, alles in Containerformatgrößen, also 10, 20, 40 Fuß Container, die entsprechend auch miteinander die Funktionen wahrnehmen. Der Vorteil, wenn man das Technologiesystem so entwickelt, dass es gleich in Containern passt, man hat dann auch viel leichter die Möglichkeit, es in Serie zu fertigen. Das ist auch einer unserer wesentlichen disruptiven Schritte. Wir bauen keine großen Atomkraftwerke, die ja jede für sich fast eine kleine Stadt ist, sondern unsere Systeme sind 25 Megawatt thermisch, also Wärme, die erzeugt wird. Die kann man auch skalieren, zusammenschalten. Und das machen wir mit dem Team im Haus. Also in Österreich sind wir natürlich mit, sagen wir mal so, mit gebundenen Händen. Das heißt, wir können und dürfen in Österreich nicht alles tun, was wir tun wollten. Deshalb braucht es europäische Partner in der Slowakei, aber auch in Holland und in anderen Ländern, Kopenhagen, Schweden und so weiter. Und das ist auch das Spannende daran, dass das wirklich jetzt europäisch ist. Und jetzt auch vor allem mit dem Börsengang, der also im Juni geglückt ist, wird die Sichtbarkeit größer. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen. Wir bauen auch gerade unser Team enorm aus. Also das ist strukturelles Wachstum, das da passiert. Und das zeigt einfach, dass die Idee ankommt. Wann sie in Österreich ankommt, werden wir sehen. Spätestens dann, wenn es der Slowakei keine Energie von uns produziert, die dann auch Österreich fließt.
Wunderbar, mal danke für diese erste Antwort. Auch ich spiele jetzt ein bisschen Ping-Pong und nehme die Bälle auf und spiele ihn zurück an die Andrea. Der Mario hat von Europa gesprochen. Ich weiß von der EXA, es gibt viele Kunden von euch, die angebunden sind und eure Auktionen nutzen. Gib uns da bitte ein kleines Update, wie die europäische Positionierung der EXA aussieht.
Ja, die konnten wir im letzten Jahr sehr positiv ausweiten. Wir haben ja 2019 begonnen als Player der europäischen Marktkopplung, damals im Gebiet Österreich und Deutschland. Und wir sind seit heuer für unsere Marktteilnehmer auch im Raum Frankreich, Belgien und den Niederlanden zur Verfügung. Das heißt, alle, die unsere Handelsteilnehmer, die in diesen Ländern eine Bilanzgruppe haben, die können von dort aus über unser System an der Marktkopplung teilnehmen. Darauf sind wir oder darauf bin ich sehr stolz, weil das ist auch ein wichtiger Beitrag zum Thema des Wettbewerbs in der Liberalisierung oder in der Stromwelt. Mehrere Börsen in einem Land tragen dazu bei, dass den Handelsteilnehmern unterschiedliche Produkte angeboten werden können, zu verschiedenen natürlich auch finanziellen Konditionen. Das fördert Qualität und das der Wettbewerb ist etwas, was im Sinne der Kommission ist und ein Tragflügel der Liberalisierung im Ganzen.
Wunderbar, dann freue ich mich da auch über dieses positive Update, und Updates zur Emerald Horizon wird es im September einige geben. Ich freue mich, mit dem Florian Wagner am 22. glaube ich in München bei der Bader Investment Conference zu sein, der größten Konferenz, da geht es um die Aktie. Ihr habt es vorher aber schon für 8. September, also kurz nach Ausstrahlungsdatum dieser Folge, und da steht auch einiges im Pressetext drinnen, das hast du erwähnt, nach Graz geladen als Unternehmen. Was wird sie dort zeigen, ungefähr, ohne jetzt die Veranstaltung abzustechen?
Ja, es ist unsere zweite große Pressekonferenz in unserem Labor.
Da bist du dann quasi, ne?
Wir sind zu viert am Podium.
Hast du da einen weißen Mantel an? Nein.
So ja, eigentlich kommt es ganz gut. Ja, also bei der ersten Konferenz im Anfang März haben wir es auch gemacht. Es wird ein Zwischenbilanz auch sein, was in den letzten halben Jahr geschehen ist, weil das auch, glaube ich, immer ganz gut ist für die Öffentlichkeit. Was tat sich die letzten 6 Monate? Es hat sich sehr viel getan. Also ich werde da eine kurze Zusammenfassung geben. Aber die Quintessenz dieser Pressekonferenz ist nicht nur das, was wir in der Zeit geschafft haben, sondern parallel auch die Entwicklungen mit unseren Partnern in den Niederlanden.
Deswegen hast du bei Niederlande so geschmunzelt.
Ja, genau. Also das freut mich natürlich besonders. Ich liebe mittlerweile die Niederlande.
Schön.
Es ist einfach ein tolles Land in Europa, unglaublich innovativ. Das Unternehmen, mit dem wir da kooperieren, die VDL, ist ein Familienunternehmen in der dritten Generation, die über 100 Standorte auf der ganzen Welt haben mit 15.000 Mitarbeitern und für mich der perfekte Partner ist, weil sie so viel Hochtechnologie-Bausteine haben, wie man sich's kaum vorstellen kann, im einen Unternehmen. Sie sind nicht börsennotiert, das ist die Skurrilität schlechthin. 15.000 Mitarbeiter nicht an der Börse und wir mit unseren wenigen Leuten sind an der Börse. Aber es verträgt sich sehr gut bezüglich der Technologieentwicklung. Die VDL hat für sich auch entschieden, dass sie ganz vehement auch das Thema nukleare Energie im Unternehmen verankern will. Es gibt ja in den Niederlanden auch einen Mitbewerber, mit dem sie auch kooperieren. Es bildet sich so ein bisschen so eine europäische Allianz. Wir sind auch seit Jänner diesen Jahres Mitglied der European Industrial Alliance for Small Modular Reactors. Das sind ungefähr 400 Unternehmungen aus ganz Europa, die gemeinsam diesen Weg gehen. Es gibt einen vorwettbewerblichen Aspekt, wo es darum geht, wie zum Beispiel die Regulatorik gemeinsam zu beackern, weil einfach für große Kernkraftwerke, wie es es weltweit knapp 400 Mal gibt, hat die Internationale Atomenergiebehörde den Hut auf und man hat in den Nationalstaaten entsprechende regulatorische Ableger. Aber mit den kleineren Reaktoren, die jetzt da nach und nach entstehen, wir sind ja nicht allein in dem Segment, es gibt sie global in unterschiedlichen Konfigurationen, unterschiedlichen Technologien. Sie sind alle klein und kompakt und sie werden zum Großteil von den Hyperscalern getrieben. Also die großen, die man da kennt für die KI-Systeme und Datencenter, die wollen Kernenergie als Supplier, weil sie sonst einfach zu viel Energie aus dem Netz ziehen. Und die treiben das vor sich her. Letzten Dezember in Wien bei der Internationalen Atomenergiebehörde gab es genau zu so einem Thema eine zweitägige Konferenz, Nuclear AI. Wie hängen die zusammen? Und ganz spannend ist, dass Nuclear Energy Production AI forciert, aber auf der anderen Seite die entstehende AI hilft, Kernenergie zu entwickeln. Auch wir bei der Emerald Horizon arbeiten ganz vehement mit KI-Systemen, um gewisse Technologien, Analysen und so zu verbessern, zu beschleunigen. Und die Quintessenz dessen, was die Hyperscaler wollen, ist das sogenannte Fleet Licensing. Das bedeutet, man macht es nicht so wie beim Atomkraftwerk, dass man jedes einzeln quasi lizenzieren muss, sondern das Ziel ist ähnlich wie in der Automobilindustrie. Man macht einmal eine Autoentwicklung und dann lizenziert man das für den Markt und dann darf es 100.000 Mal gebaut werden. Jetzt werden die SMRs nicht 100.000 Mal gebaut werden, aber doch ein paar tausend Mal. Und für das braucht es ein spezielles Lizenzverfahren und die gibt es nicht. Und das ist aber die Thematik, die alle auch Kompetitoren quasi gemeinsam haben. Wir müssen eine Regulatorik finden, die auf europäischer Ebene uns erlaubt, die Dinge schneller zu entwickeln. Man spricht hier auch von sogenannten Sandboxes, wo man unter kontrollierten Bedingungen Dinge tun darf, damit wir schneller fertig werden. Und das ist das Ziel, das auch die von der Leyen verlautbart hat. Bis Anfang der 2030er Jahre sollen erste Systeme in Europa quasi Strom ins Netz liefern.
Wunderbar, danke schön. Norbert Hofer hat erwähnt, als ich gesagt habe, die Andrea Benkendorf von der EXA kommt. Ja, wir kennen uns aus Pinkerfeld. Ja. Ihr kennt, und da hat er sich dann total gefreut auch. Ich gehe jetzt vom Pinkerfeld und liebe Grüße auch vom Norbert Hofer an dich, Andrea, natürlich. Nach Europa zurück. Die Aktienbörsen, die haben ja doch alle ihre Indizes. Auch wenn sie es nicht gern zugeben, vergleichen tun sie sich trotzdem immer. ATX gegen DAX. Gibt es irgendwelche Kennzahlen, auf die du als Börsebetreiberin versus Konkurrent so schaust? Was sind dir wichtige Zahlen, wo du hinschaust?
Naja, das sind einmal die Volumina, ja, also was wird täglich gehandelt an den Börsen. Das ist natürlich unser Indikator für oder unser Performance-Indikator. Und wenn man den heranzieht, dann sind wir als österreichische Börse natürlich eher ein kleinerer Fisch. Ja, wir haben in Österreich noch zwei Kompetitoren an unserer Seite. Das ist auf der einen Seite die EPEX, die französische Spotmarktbörse, und die Nordpol, die aus dem nordischen Raum kommt. Und das sind natürlich zwei Riesen an unserer Seite. Aber da muss ich wiederum dann erwähnen, dass es uns schon seit 25 Jahren gibt. Wir haben heuer 25-jähriges Bestandsjubiläum gefeiert.
Ein rauschendes Fest im Liechtensteinpark, ne?
Ja.
Genau.
Ja,
während der Fußball-Weltmeisterschaft, na klar, weiß
ja,
ich das.
Ja, das weißt du, ja. Mittlerweile ein etabliertes Fest. Und es ist schon ein tolles Zeichen, würde ich sagen, ja, wenn man sich trotzdem als relativ kleiner Handelsteilnehmer über diesen Zeitraum hinweg bewährt hat und mit Resilienz, mit Innovationsgeist, mit Wettbewerbssinn am Markt steht und einfach versucht, vor allem den österreichischen Handelsteilnehmern mit entsprechendem Service eine neutrale Handelsplattform zu sein. Und das muss man auch sagen, da sind wir neutral, wie es vielleicht keine andere Börse ist. Wir haben uns shareholdermäßig so aufgestellt, dass wir hier wirklich Neutralität sicherstellen und gewährleisten können.
Man muss auch dazu sagen, ich erwähne das immer wieder gerne wiederholend, dass da nach wie vor alles super klappt, was die Settlements und so weiter betrifft. Da gab es noch nie irgendeinen Schadensfall, obwohl die Wohle an den Märkten ja wahnsinnig irre ist.
Ja, also du sprichst eher jetzt die finanzielle Seite an unseres Geschäfts. Die haben wir ja ausgegliedert an die CCB Austria, einen sehr wertvollen Partner an unserer Seite. Aber man muss auch sagen, dass was wir machen, eben die Abwicklung des Handels, ist mittlerweile eine äußerst komplexe Maschinerie geworden. Ja, wenn man daran denkt, dass hier 42 TSOs, also Übertragungsnetzbetreiber, und ich glaube 18 Nemos täglich zusammenarbeiten und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglichen, Strom über die Grenzen hinweg fließen zu lassen, also Strom von Norwegen bis hinunter nach Italien, von Spanien nach Ungarn, dann ist es ein extrem komplexes und aufwendiges Rechensystem, das da dahinter steckt, das sich seit vielen Jahren bewährt hat und auf das ich als Mitspieler von dem Ganzen eigentlich sehr stolz bin.
Lieber Mario, du schaust da als Physiker, glaube ich, auch fachlich sehr interessiert zu dem rüber, was die Andrea da sagt über ein Geschäft einer Energiebörse natürlich. Physiker, was hat das Listing der Aktie mit dir als Physiker gemacht? Ich denke, einige Investoren werden dich sehen wollen, weil es um die Story geht, oder? Und du bist Part der Story doch irgendwie mit deiner Unit.
Natürlich, natürlich. Also die Thematik ist die, von der Arbeitsweise, wie wir als Team arbeiten, ändert sich nichts. Also wir haben unsere Ziele, wir haben unsere Milestones. Was sich natürlich ändert, ist die Sichtbarkeit. Also dass natürlich Leute uns kontaktieren, die uns vorher nicht kontaktiert haben. Wir haben auch sehr viel internationale Presse bekommen. Als Beispiel hat mich ein Professor von Berkeley kontaktiert, der gebürtiger Steirer ist und aber über die amerikanischen Pressemeldungen auf uns aufmerksam geworden ist. Und dann hat er mich kontaktiert und hat gesagt, er hat in Leoben studiert und ob wir nicht miteinander uns austauschen wollen. Also das sind schon Dinge, die hilfreich sind. Und ich sehe genau das als wesentlichen Punkt für uns als Wissenschafts- und Technologieteam, Sichtbarkeit, dass wir auch in der Science-Community natürlich fassen. Also für uns ist ja Marketing nicht das klassische Marketing, sondern für die Wissenschaft und Technik gilt es zu publizieren, zu Konferenzen zu fahren, wie jetzt auch Kollegen von mir gerade in Südkorea sind, um sich dort auszutauschen mit den Besten, weil das Beste ist gerade gut genug und wir orientieren uns natürlich an den Entwicklungen, die da sind, weil wenn man als Physiker Technologie entwickelt, die cutting edge ist, dann muss man vierdimensional denken. Das heißt, man muss in die Zukunft schauen, wo stehen die Technologien heute und wo ist die Technologie, wenn ich sie in 2-3 Jahren integrieren will ins System. Ja? Und dazu muss man Bescheid wissen, wo ist die Roadmap und wo geht's hin. Aber Sichtbarkeit ist sicher der größte Change, den ich erlebe und natürlich auch die Berichterstattungen, die ich jetzt zusätzlich liegen darf.
Wie seid ihr zufrieden mit der ersten Coverage, die so gekommen ist? Ich glaube, ihr seid herzlich willkommen geheißen worden in der Community, oder?
Kann man sagen. Also ich bin ja nicht so der Finanzmensch, ja, aber ein bisschen beschäftigt mich natürlich auch jetzt natürlich noch ein bisschen mehr, aber es war das Erlebnis am 26. Juni da an der Wiener Börse. Ich war noch nie bei so einem Börsengang
alles
dabei.
Alles während der Fußball-WM, ja, 25, er geht an die Börse, gell?
Ja, es war wirklich unglaublich, also vor allem wie der Börsendirektor da das gezeigt hat am Screen, wie der da, weil die sind ja an den DAX gekoppelt, ja, also an die Frankfurter Börse und managen das. Und wenn man dann zuschaut, wie so der Kurs entsteht, das, für sie ist das ganz täglich normal, nicht? Aber für mich war es das erste Mal und dann, wir hatten ja einen Startpreis von 760 pro Aktie und dann ist gleich raufgeschossen und wir haben an dem Tag, es waren 957 Euro durchschossen und hatten dann tatsächlich einen Wert von 1 Milliarde.
Die Milliarde war diese
wo
Zahl.
Wo ich mir dachte, okay, ja, passt, ist nett und wir halten uns konstant und steigen so schön.
Und als Physiker brauchst du keinen Taschenrechner, da kannst du den Kopf
rechnen. Ja, grundsätzlich, genau. Das schaffe ich gut. Ja. Multiplikation geht im Kopf. Ja. Aber es ist schon so spannend zu beobachten gewesen. Und wenn man dann auch den Leuten zuhört, die sich noch besser auskennen als ich und die sagen, Gratulation, das ist schon sauber geworden, was ich da gemacht habe. Und was wirklich toll war, wir haben ein halbes Jahr daran gearbeitet, um den Schritt von den ersten Gesprächen bis zum Listing. Also das war auch... das haben auch viele andere bestätigt, schon ein schneller Zug, der da gelungen ist. Ja.
Andrea, wir sitzen jetzt hier, Eigentümerin ist jetzt mittlerweile die EVN im AKW Zwentendorf im Kontrollraum. Wie kann ich mir jetzt für die Hörerinnen und Hörer so einen Kontrollraum einer Energiebörse vorstellen? Ich nehme an, nicht mit so physischen Telefonen. Wie passiert das? Wie viele Leute sind da? Wie schaut das bei euch aus?
Nein, das ist diejenigen, die das abwickeln, die nennen sich die Market Operations Leute, ja, also die sitzen in einem Raum alle gemeinsam und bei uns ist es so, dass wir grundsätzlich zwei Auktionen am Tag abwickeln, eine lokale für die genannten fünf Länder, also für Österreich, Deutschland, Frankreich, Belgien und die Niederlande und dann die zweite zum Mittag, das ist die Marktkopplung, die europäische, also da, wo der Strom über die Grenzen fließt. Und grundsätzlich, wenn alles funktioniert, also wenn es keine Probleme gibt beim Einspielen der Orderbücher und beim Matching und beim Preisfindungs, wenn der Algorithmus sich keine Probleme hat, dann funktioniert das gut, dann gibt es keine Schreiereien, aber... Wenn dann
das hast schön formuliert,
etwas
das
langsam wird oder und vor allem, ich spreche vor allem von der europäischen Marktkopplung, wo es wirklich um Minuten geht, also wenn da etwas dann nicht im speziellen Zeitrahmen stattfindet, dann wird es hektisch und wirklich, wirklich dramatisch und unangenehm. Und ich habe frisch begonnen vor 3 Jahren und ich habe das live miterlebt und da wird man wirklich nervös, weil das bedeutet im schlimmsten Fall für eine Börse, dass man dann entkoppelt wird von der europäischen Marktkopplung. Das heißt, dass man seine ganzen Orders herausnehmen muss aus dem System. Wir machen das dann so, dass wir unsere Teilnehmer zu anderen Börsen schicken. Es gibt zwar dafür auch eine spezielle Methode, was dann so geschehen hat, aber das ist äußerst unangenehm und ich sage mal, dass der absolute Super-GAU, der uns nicht passieren soll und der uns hoffentlich auch nie passieren wird.
Da gab es irgendwann eine Geschichte mit Frankreich, glaube ich, vor 1,5 Jahren. Ja, aber das hat ja mit uns nichts zu tun. Mario, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, jetzt geht der ADES-Prozess, der ist kommuniziert und der geht jetzt los, dann gibt es am 8. weitere Informationen mit den Partnern. Wenn dann mehrere ADES, schlechte Mehrzahl, dann funktionieren und bei den Kunden sind, habt ihr da eine Überwachungstätigkeit? Selbstverständlich, oder?
Ja.
Weil bei Energy as a Service bist du...
Genau, also die Systeme bleiben in unserem Eigentum und das ist uns auch ganz wichtig, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand zum einen das Ding kauft und zerlegt, ja, klar.
Und natürlich, China,
natürlich,
ne?
Natürlich geht es auch um Aspekte von Sicherheit und unsere Systeme werden alle gemeinsam gemonitort werden. Also die Thematik ist die, dass wir, ich habe schon erwähnt, dass wir bei der Entwicklung KI verwenden, aber auch bei der Steuerung und Optimierung, weil wenn mehrere von den, also die Gesamtsysteme heißen SMRX, also Small Modular Reactor Extended.
Das ist von euch das X, oder?
Das habt ihr. Das X ist das Zusätzliche, genau. Was zeigt, wir setzen auf den SMR-Technologien auf, aber sind mehr. Ja? Und wenn mehrere davon aber im Netz gekoppelt auch agieren, dann können die Systeme voneinander lernen. Das ist das, was auch, also ich fahre selber an Tesla und das Spannende ist, die Tesla liefern alle Daten zentral in den Rechner und alle Tesla lernen von den Fahrverhalten der anderen Tesla mit. Und genau das ist auch der Vorteil mit den vielen kleinen SMA-Axes, die da draußen dann sind und jeder für sich hat dann unterschiedliche Betriebsmoden, die er quasi durchläuft. Und aus den Daten, die gesammelt werden, kann man natürlich Optimierungen herausarbeiten, so dass alle Systeme miteinander lernen im Operativen und dass ich dadurch auch dann verbessern kann.
Dann wird es eigentlich noch spannender für dich, oder? Wenn die dann alle, könntest du die alle gesamt abschalten auf einen Knopf hin, der vielleicht da in
ja, dem Raum grundsätzlich, ist? Ja, selbstverständlich geht das. Also das ist sogar einer der inhärenten Sicherheitsmaßnahmen mit dem Beschleuniger. Sobald der Beschleuniger abgeschalten ist, ist innerhalb von Millisekunden ist die Energiefreisetzung zu Ende. Und das ist ein ganz wesentlicher, inhärenter Sicherheitsaspekt, neben vielen anderen, die da sind. Wir haben auch kein Wasser im System, wir haben keinen Druck im System. Also da unterscheiden wir uns ganz, ganz wesentlich. Und das Thema Wasser und Dürre ist heute schon gefallen. Also wir haben weder Wasser im Zentralsystem, um Wärme zu transportieren, da arbeiten wir mit flüssigem Salz. Wir haben aber auch so hohe Temperaturen, dass man die Umwandlung zu Strom mit einer Luftkühlung schaffen kann, ohne Wasser. Das ist auch beabsichtigt, dass man auch an Standorten, die gar keinen Zugang zum Wasser haben, Atomkraftwerke stehen ja meistens am Meer oder nahe beim Fluss, klar, weil sonst könnte man es nicht betreiben, ist nicht notwendig.
Jetzt locke ich euch zum Schluss noch so typische Kundengruppen raus. Wer, Andrea, sind die typischen Kundengruppen, die andocken bei einer Energiebörse? Wen wollt ihr da gewinnen als typische Partner von den Industrien her, ohne Namen jetzt?
Ist mir eigentlich jeder recht, weil also ja. Wir haben natürlich nur gewerbebetreibende Handelsteilnehmer, keine Privathaushalte, das würde sich nicht ausgehen, finanziell, sicherheitstechnisch nicht, aber grundsätzlich merke ich in den letzten Jahren, dass wir auch viele Startups, viele kleinere Unternehmen bei uns jetzt als Marktteilnehmer haben.
Vor allem aus den Erneuerbaren nehme ich an, oder?
Aus dem erneuerbaren Bereich, ja. Aber wie gesagt, ich rieche da an meiner Seite
genau,
auch ein mögliches Interesse. Also Industriekunden, Stromlieferanten, uns ist jeder und alles willkommen, sofern er natürlich die strengen Börsebedingungen erfüllt. Aber das wisst ihr ja schon
von der
Kapitalmarktseite auch schon. Ja, also ja. Es gibt für eine Börse natürlich Bedingungen, die sind einzuhalten. Das muss so sein, weil wir sind ja ein sicherer und reliable Handelsplatz.
So wie ich mir es von einer Börse erwarte und gut ist es so, weil ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass das Ding einfach funktioniert und verlässlich und sicher ist. Mario, wer sind die Leute, die sich so einen ADES bei euch quasi dann Energy as a Service mäßig andocken werden?
Also ich kann genauso wie meine Co-Rednerin sagen, nicht die Privatkunden. Also im Prinzip, allein von den Dimensionen her sind es Megawattstunden und Megawatt, die wir bewegen. Also es sind natürlich gewerbliche Kunden, Industriekunden, Institutionen, die mehr Energiebedarf haben, primär mal Wärme, weil wir natürlich als Primärprodukt Wärme auf hohem Temperaturniveau von 550 bis 700 Grad haben. Das heißt, es sind Industrien, die sich für Dekarbonisierung interessieren. Das ist übrigens ein riesiger Markt, der sich quasi die letzten paar Jahre aufgebaut hat, wie dekarbonisiere meine Industrie, dass ich kein Gas, keine fossile Energiequelle mehr brauche. Da gehört Elektrifizierung dazu. Woher kommt der Strom? Natürlich aus Kraftwerken. Aber wenn Wärmebedarf da ist, dann kann ich ja die Wärme auch direkt anbieten. Der Vorteil ist, ich habe eine wirkungsgradspezifische Optimierung. Weil wenn ich Wärme in Strom umwandle, wie ich es jedes Kraftwerk mache, ob Kernkraftwerk, kalorisches Kraftwerk, Gaskraftwerk, ich habe immer das Problem mit dem Wirkungsgrad. Also ich komme über eine gewisse Schwelle nicht drüber, der Rest ist Wärme. Deshalb haben wir meistens auch so große Kraftwerke, so riesige Kühltürme. Ja, Leute glauben immer, das ist das Kraftwerk, das ist das wenigste vom Kraftwerk, aber es ist halt signifikant. Aber ansonsten sind unsere Kunden all jene, die Wärme und Strombedarf haben, aber man kann aus der Wärme auch Wasserstoff machen. Also ein ganz entscheidender Aspekt, der in diese Richtung zielt, ist im Segment der Synthetic Aviation Fuels, also kurz SAF, ja, Synthetic Aviation Fuels. Das wird ein Markt werden, der jetzt vor allem in Europa auch propagiert wird. Also die europäischen Flughäfen müssen ihren Flugzeugen, ob sie jetzt von Europa kommen oder nicht, nach und nach den Anteil an synthetischen Aviation Fuel erhöhen, bis 2050 auf 50%. Wo kommt der Wasserstoff her? beziehungsweise die synthetischen Fuels, die aus Wasserstoff abgeleitet produziert werden. Das heißt, das ist ein größerer Markt sogar als der für Data Center oder Artificial Intelligence Centers. Das heißt, das ist ein Riesenmarkt für uns. Was sich auch zeigt, wo wir schon erste Gespräche geführt haben, ist der Antrieb von Schiffen. Schiffe, die mit Schweröl fahren, sind einer der größten Emittenten von CO2 global, also fast an die 40% des globalen Emissionswerts kommen von diesen Schiffen. Und auch hier Richtung nukleare Schiffsantriebe zu gehen, nicht nur militärisch, das gibt's ja schon. Flugzeugträger, U-Boote fahren ja zum Teil schon seit 50, 60 Jahren mit nuklearem Antrieb, aber dass man in die zivile Schifffahrt geht, in die Transportschiffe und dort auf Nuklearantrieb setzt, das ist auch neu. Das heißt, der Markt ist nicht klein. Also ich habe auch keine Befürchtung, dass irgendein Mitbewerber unseren Markt wegnimmt. Den Markt gibt es ja noch gar nicht. Der entwickelt sich ja erst nach und nach. Was wir subsidieren, sind natürlich fossile Systeme.
Ja, finally noch eine Schlussassoziation zu dem wunderbaren Ort, wo wir hier sitzen beim AKW Zwentendorf an der Donau. Irgendeine Assoziation zum Thema Atomstrom und Österreich. Wer mag beginnen?
Ladies first.
Persönliche Meinung?
Jetzt ja. Zuerst habe ich dich als Börse gefragt. Also, wenn du willst. Ja.
Also ich glaube, ich hatte als junges Mädchen eine andere Meinung, als ich jetzt habe. Ich denke, Atomstrom ist jetzt angesichts der Energielage, in der wir uns befinden, aus meiner Sicht anders zu sehen. Ja, es ist emissionsfrei aus jetziger Sicht, ja, gesagt. Ja. Was das Thema der Entsorgung anbelangt, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das so toll ist. Das ist etwas, was sich wahrscheinlich unsere Nachkommen und die Generation danach wird fragen müssen. Aber an sich, aus heutiger Sicht und vor allem im Hinblick auf Energieunabhängigkeit Europas, glaube ich, dass wir mit Nuklearenergie, Atomstrom besser aufgestellt werden, um manche Krisen besser in den Griff zu bekommen.
Ja, es ist wirklich für mich als geborener Österreicher natürlich schwer nachzuvollziehen, warum eine solche Kontraposition gegeben ist. Ich habe das natürlich auch miterlebt, also die beginnenden Grünbewegungen und so weiter, aber was mich ärgert ist, dass ein politisches Referendum vor fast 50 Jahren noch immer so manifest in der österreichischen Seele steckt, und zwar so fest, dass man nicht einmal ideologiefrei und technologieoffen diskutieren darf. Also es wird förmlich alles versucht, hinterm Vorhang zu halten, obwohl man weiß, dass die ganze Welt da draußen nicht schläft. Und als Wissenschaftler muss ich das auch immer in die Diskussion einbringen. Wissenschaft braucht Offenheit in der Diskussion. Das heißt nicht, dass man Atomenergie, Kernenergie um jeden Preis quasi haben muss, vor allem nicht die alten Technologien, wie man sie kennt. Aber die Menschen wissen gar nicht, was sich in den letzten 50 Jahren getan hat, was technologisch möglich ist, so wie bei unserem ADES, der eigentlich eine subkritische Möglichkeit der Kernenergieproduktion hat mit einem Teilchenbeschleuniger. Und wenn ich jetzt sogar noch einen Schritt weitergehe, der Teilchenbeschleuniger ist eine Technologie, die sich so immens entwickelt die letzten Jahre. Die Menschen wissen gar nicht, welche Technologien alle an Teilchenbeschleuniger dran hat. Da geht es von Nahrungsmittel, damit sie keimfrei wird. Da geht es darum, dass man neue Kunststoffe bauen kann, bis hin zur Krebstherapie. Und wenn ich etwas jetzt sage, da werden wahrscheinlich viele aufhören. Es gibt in Europa ein riesiges Forschungsprojekt in Belgien, wo man mit Teilchenbeschleunigern daran arbeitet, den nuklearen Abfall abzubauen. Nuclear Waste Recycling. Also das ist der letzte Teil, wo Recycling noch nicht gegriffen hat. Nur ich sage immer, wo Abfall ist, dann ist es immer ein großes Fragezeichen, wo Technologie fehlt. Und Beschleuniger sind die Technologie, mit denen man das lösen kann. Also die Frage des Endlagers kann man technologisch, wissenschaftlich angehen. Spannend ist, dass in unserem ADES ein Teilchenbeschleuniger wirkt. Und diese Funktion, dieses Nuclear Waste Recycling, das ist bei uns schon integriert. Und erlaubt uns, bei den kleinen Mengen, die wir da erzeugen, eigentlich das System so runterzufahren, dass man auf einen Nuclear Waste Aspekt kommt, der dem medizinischen Abfall entspricht. Das AKH in Wien, viele Krankenhäuser haben Krebstherapien, Diagnostik, wo Nuclear Waste anfällt. Das wird in Seibersdorf gelagert, das klingt ab und fertig. Also es gibt keine Reststoffe, die besser gemonitort sind als nukleare Abfälle. Davon gibt es aber gar nicht einmal so viel.
Und wie ist deine Meinung?
Nein, der Herr Drastil, der schließt sich da eurer Meinung an. Also ich bin positiv aufgeschlossen, was Atomenergie betrifft und denke, ja, es kommt französischer EDF-Strom aus vielen Steckdosen und das möchte
wir
ich
können also. Smarter. Wir ja. können smarter machen als die EDF.
Man darf auch aber trotzdem die Rechtskomponente nicht vergessen. In Österreich ist dieses Thema in Form eines Bundesverfassungsgesetzes niedergeschrieben. Das heißt, wir haben eine große rechtliche Hürde, würde ich mal sagen, um diese Offenheit eine Hürde müssen wir bewältigen, um offen gegenüber dieser Technologie sein zu können.
Genau. Nach dieser Schlussrunde mit kleinen privaten Inputs sagen wir auch Ciao an die Hörerinnen und Hörer. Und ich sage mal Danke an alle fürs Reinhören. Tschüss von Christian Drastil,
Andrea Benkendorf
und Mario Müller.
Ja, für Runde 1 hatte Robert Gillinger, Stefan Zach von der EVN, Ulrich Streibel von der Ökostrom AG und Hannes Loacker von der RCM zu Gast. Es folgt eine Runde zur Meritorder und dann das große Finale. Tschüss und Baba.